Zum Thema Stauungspapiere, wie schon angekündigt. Ein umfassendes Thema. Die typische Stauungspapille kennen die meisten wahrscheinlich, tritt im Gegensatz zu Neuritis fast immer beidseits auf, kann aber auch sehr asymmetrisch sein in Einzelfällen und ganz, ganz selten ist es nur auf einem Auge eine Stauungspapille, entweder aufgrund einer lokalen oder auch auf einer systemischen intrakraniellen Hirndruckerhöhung gibt es auch Einzelfälle mit einseitiger Stauungspapille. Auffällig ist eben, dass die Patienten nicht das primär ophthalmologische Problem haben, sondern eher der Kopfschmerz im Vordergrund steht. Also Patienten mit Kopfschmerz, neuem Kopfschmerz, typischen Zeichen komme ich eh noch dazu, und ein bisschen einer Sehstörung, die haben hochgradigen Verdacht auf Stauungspapille natürlich. Da muss man nachschauen. Der Visus ist meist lange voll und erst spät kommt es dann zu dauerhaften Schäden. Wie gesagt, es gibt ja auch die Möglichkeit einer einseitigen Stauung durch lokale Prozesse in der Orbita. Da hören wir dann sicher einiges im zweiten Modulteil nach der Neuro-Ophthalmologie. Aber ich bespreche jetzt vorwiegend die beidseitigen, also die generalisierte Hirndruckerhöhung. Was gibt es da für Ursachen? Hirnödem nach Traumen ist natürlich bekannt, dass da der Hirndruck ansteigen kann. Tumoren sind natürlich etwas, was man primär ausschließen muss bei einer neu aufgetretenen Stauungspapille beidseits. Ist daher eine Bildgebung erforderlich. Liquorzirkulationsstörungen können das Volumen der Flüssigkeit im Kopf erhöhen und eben durch eine Abflussstörung oder eine Zirkulationsstörung einen erhöhten Hirndruck verursachen. Resorptionsstörungen durch Partikel wie bei Entzündungen oder Blutungen im Suprarachnoidalraum erhöhen natürlich auch den Hirndruck in manchen Fällen beträchtlich. Sinusvenenthrombose ist auch eine Art Abflussstörung durch einen venösen Rückstau der Sinusvenen. Kommt hier zu einer geringeren Resorption in den Arachnoidalvilli. Plexustumor ist selten durch eine erhöhte Produktion charakterisiert und dann natürlich der idiopathische erhöhte Hirndruck, Pseudotumor cerebri. Da werde ich auch im Vortrag noch drauf eingehen. Wieso kommt es zu einer Papillenschwellung bei einem erhöhten Hirndruck? Gut, das ist längere Zeit schon bekannt, auch hier war Hi-Ray maßgeblich beteiligt in der Aufdeckung des kommunizierenden Spaltes zwischen den Sehnervenscheiden und der des Suprarachnoidalraums im Gehirn. Also diese Compartments stehen in Verbindung miteinander und wenn sich im Gehirn der Druck erhöht, dann wirkt sich das auch direkt hier auf den Sehnerven im vorderen Anteil aus. Diese Häute beulen sich aus, ganz typisch, und können daher auch Sehnervenfasern beleidigen, komprimieren, behindern in ihrer Funktionsfähigkeit. Und retrograd kommt es daher auch zu einem Anschwellen der Axone im Auge, zu einer Protrusion, also einer Vorwölbung und einer Trübung der retinalen Nervenfasern im Auge. Das Ganze sieht dann typischerweise so aus, mit ganz charakteristischen Zeichen, Randunschärfe, Prominenz, verstrichene Exkavation, retinale Falten, auch choroidale Falten kommen vor, Schwellung der Nervenfasern mit, teilweise Obskuration der größeren Gefäße auch. Das ist dann schon eine mittelgradige Stauungspapille. Andere Zeichen an den Gefäßen sind eben dilatierte Venen, auch ein Zeichen für den Rückstau im Bereich des Auges selbst. Tortositas, Exudate, Cotton Wool Spots als Ischämiezeichen, Blutungen, eher selten, primär, aber durchaus bei stärkeren Stauungspapillen auch vorkommend. Hyperämie der gesamten Papille, wie man dann auch in der Angiografie sieht, und eine fehlende Venenpulsation. Also wenn der Patient vorher eine Venenpulsation hatte und nachher nicht mehr, dann ist es ein Zeichen für eine Drucksymptomatik. Aber meistens weiß man es halt nicht, ob der vorher hatte oder nicht. International hat sich die Friesen-Skala zur Beurteilung eines Papillenödems eigentlich etabliert. Grad 0 ist eine normale Papille, das sind die charakteristischen Zeichen in meiner normalen Papille, kaum Prominenz. Friesengrad 1 ist ein minimales Ödem mit einem C-förmigen grauen Hof, meistens nasal betont und temporal eigentlich scharf begrenzt. Die Nervenfasern werden durch diese Vorwölbung in ihrer Anordnung gestört. Das nimmt natürlich zu, wenn die Papille weiter anschwillt. Hier ist ein Grad 2, eine geringe Papillenschwellung ohne Gefäßobskuration, das ist das Hauptmerkmal. Also hier sehen Sie zirkulär eine weiße Vorwölbung peripapillär. Ein moderates Ödem, wo die Gefäße dann schon im geschwollenen Konvolut der Nervenfasern untergehen, obskuriert werden. Primär mal hier am Abgang vom Sehnervenkopf und dann auch bei noch stärkeren Stauungen auch auf dem Sehnervenkopf selber. Eventuell entstehen dann auch Hyaline-Auflagerungen, wenn der Rückstau sehr stark ist in den Gefäßen. Diese Gradeinteilung ist eigentlich auch klinisch sehr wichtig, weil ab Grad 3 die Komplikationsrate stark zunimmt. Und daher macht es auch Sinn, das zu dokumentieren, ob sich der Patient jetzt in die eine oder andere Richtung entwickelt. Grad 5 ist dann eine sehr, sehr schwere Stauungspapille, wo alle Gefäße dann verdeckt sind. Chronische Stauungspapillen sind auch typischerweise blass, prominent, aber halt nicht mehr so stark geschwollen. Von der Symptomatik her ein bisschen genauer aufgelistet, der neu aufgetretene, verstärkte tägliche Kopfschmerz, mitunter vor allem morgens, bei Lageänderungen im Liegen, Bückenpressen, Anstrengungen bei Augenbewegungen, all das, wenn das jetzt neu auftritt seit mehreren Wochen, ist bei fast allen Patienten mit Stauungspapille oder mit erhöhtem Hirndruck zu finden. Transiente visuelle Obskurationen, also Sehstörungen untertags, sind ein Zeichen für eine beginnende Beeinträchtigung der Nervenfasern in ihrer Funktion. Pulsierendes Ohrensausen, das englische Wort Whooshing, drückt lautmalerisch aus, wie sich das anhört. Also ein pulssynchrones Ohrgeräusch ist auch in vielen Fällen vorhanden und bessert sich dann auch unter Therapie signifikant für den Patienten spürbar. Übelkeit, Schwindel können auftreten, Nackenschmerzen und auch eine höhere Anzahl an Doppelbildsymptomatiken durch eine falsch lokalisierende Abduzensparese, in Einzelfällen auch eine Divergenzparese, wie wir sehen konnten in den letzten Jahren. Die bildet sich dann nach Therapie auch deutlich zurück. Die Stauungspapille ist natürlich bei der ärztlichen Untersuchung bei fast allen Patienten mit erhöhtem Hirndruck zu finden. Einzelfälle haben keine Stauungspapille, aber da ist dann auch ophthalmologische Symptomatik eher im Hintergrund, da ist eher dann die allgemeine Symptomatik mit dem Kopfschmerz und den anderen Symptomen im Vordergrund. Und das behandeln wir dann halt auch nicht selber, sondern das machen die Kollegen von der Neurologie. Gesichtsfeldausfälle in fast allen Patienten zu finden, aber nicht merkbar. Das heißt, das zentrale Gesichtsfeld ist frei. Typischerweise ist der blinde Fleck vergrößert, aber es gibt auch in vielen Fällen ein Zeichen für einen axonalen Funktionsverlust durch Suborgskotome, bündelartig. Die Perimetrie an sich ist bei dieser Erkrankung, also bei erhöhtem Hirndruck generell und vor allem auch beim Pseudotumor im Verlauf, für uns Augenärzte der wichtigste Verlaufsparameter, weil man nur mit der Perimetrie standardisiert nachvollziehen kann, wie sich die Funktion entwickelt, weil eben der Visus meistens bis weit fortgeschrittene Fälle normal bleibt. Also typischerweise vergrößert der blinder Fleck oder auch Bogenskotom vom blinden Fleck ausgehend. Der blinde Fleck selbst ist ja eigentlich kein Verlust an Funktion, sondern ein optisches Phänomen. Durch das Protrudieren der Netzhautzellen kommt es hier zu einer Hyperopisierung lokal. Konzentrische Einengungen relativ spät und bei fulminanten Verläufen und dann findet man oft auch bleibende Ausfälle, wenn so ein schlechtes Gesichtsfeld mal auftritt. Nochmal das typische Gesichtsfeld. Papillen-OCT mit beidseitiger Schwellung. Das OCT hilft uns natürlich auch bei der Verlaufsbeurteilung, aber primär bei der Erstvorstellung neben der Schwellung eine Papillenprominenz zu sehen und eine mitunter deutlich vorkommende konvexe Sklerakontur, die dann auch im MR oft rauskommt, wenn man das jetzt auf den Bulbus fixiert betrachtet. Das beult sich dann wieder bei Normalisierung des Hirndrucks nach hinten aus. Jetzt bin ich falsch rum. So, Verlaufsparameter OCT noch kurz. Hilft uns beim Beobachten unter Therapie von Papillenschwellungen, wenn das zurückgeht. Und dann vor allem auch, sollte es wieder rezidivieren, also eine Zunahme der Schwellung auftreten, sieht man das im OCT relativ früh, weil die Schwellung sehr rasch sich fortleitet ins Auge. Also das korreliert sehr gut mit dem Hirndruck. Echographie ist diagnostisch sehr, sehr wertvoll bei fraglichen Papillenschwellungen, bei fraglicher Stauung. Hier muss man dann halt schauen, ob es ein Fledermauszeichen gibt und auch, wenn möglich, die Optikusscheiden im Durchmesser vermessen. Die Werte sind jetzt nicht als absolut zu sehen. Manche haben auch geringere Grenzwerte angesetzt, aber auf jeden Fall unter, also über 4,5 sollte man schon mal den Verdacht haben. Die Echographie ist sehr sensitiv, was das betrifft, ist aber leider nicht überall verfügbar und auch die Untersuchungstechnik muss natürlich gekonnt werden und daher in guten Händen ist das sicher sehr, sehr wertvoll. Die Angiografie hilft uns auch weiter, wenn man jetzt unschlüssig ist, ist das jetzt schon eine Stauung oder nicht. Hier sieht man die Hyperämie ganz deutlich in der Frühphase und eine Leckage in der Spätphase, aber keine Hotdisk in der Frühphase wie bei der Papillitis. Was muss man jetzt machen, wenn ein Patient mit Verdacht auf Stauung mal vor mir sitzt, nachdem ich ihn untersucht habe? Ist sicher eine Bildgebung vom Schädel notwendig, bei einseitiger Stauung natürlich auch vermehrtes Augenmerk auf die Orbita, um eine Raumforderung auszuschließen oder eine generalisierte Erkrankung im Gehirn auszuschließen. Sinusvenenthrombose ist auch eine Erkrankung, die beidseits Stauungspapillen unterschiedlich starker Ausprägung hervorrufen kann. Da muss man eine Venografie durchführen. Also in atypischen Fällen, wenn die Symptomatik jetzt nicht so deutlich ist, mit Kopfschmerz und so weiter, ist das auf jeden Fall extra zu erfragen in der Radiologie, ob da jetzt Hinweise auf eine Sinusvenenthrombose sind. Im Labor, Routine-Labor, Schilddrüse, Gerinnungsstatus eventuell auch aufgrund der Thrombose-Fragestellung, Vitaminspiegel, Vitamin A vor allem und ANA, um einen Lupus auszuschließen, auch eine entzündliche zentrale Nervensystemerkrankung sein kann. Notwendig ist auf jeden Fall eine neurologische Begutachtung und eine Lumbalpunktion Lege Artis eigentlich auch, um erstens Entzündungen und zweitens natürlich auch einen erhöhten Hirndruck auszuschließen. Das kann in den richtigen Händen auch gemessen werden. Der Liquordruck wird aber bei uns am Haus selten oder gar nicht gemacht. Was aber sehr wohl Sinn hat, ist beim Punktieren hier therapeutisch 10 bis 20 Milliliter abzulassen, einfach um die Drucksituation zu verbessern. Oft bessert sich dann auch der Regelkreis der Absorption innerhalb des Liquorflusses und führt dazu auch zu einer Stabilisierung der Symptomatik bei einem Pseudotumor zumindest. Bei einer Raumforderung ist natürlich die Neurochirurgie zu kontaktieren. Der Pseudotumor cerebri ist insgesamt auch eine eher seltene Erkrankung. Auch hier sind die Frauen leider im Front, was die Anzahl der Erkrankungen betrifft. Breite Altersstruktur. Typischerweise junge Patienten sind nicht übergewichtig, aber der typische Patient insgesamt ist eine junge adipöse Frau. Da ist die Inzidenz auch entsprechend deutlich erhöht. Das Übergewicht allein ist allerdings kein Risikofaktor, sondern eher familiäre Faktoren oder eine Gewichtszunahme in der Geschichte, in der kürzeren Geschichte des Patienten. Die Krankheit Pseudotumor cerebri ist großteils selbstlimitierend und benigne, aber in einem beträchtlichen Anteil der Fälle bleiben funktionelle Schäden zurück. Deswegen ist es eine Erkrankung, die behandelt werden muss und auch ohne Behandlung in manchen Fällen zur Erblindung führen kann. Also nicht auf die leichte Schulter nehmen. Typischerweise ist es natürlich eine Ausschlussdiagnose, deswegen sind die diagnostischen Kriterien relativ umfangreich. Wenn keine Stauungspapille auftritt, dann braucht man unbedingt eine Hirndruckmessung, um das auszuschließen, wenn man sonst nichts findet. Die Ursachen sind unbekannt. Man nimmt an, dass hier eine verringerte Filtration stattfindet, aufgrund von Entzündungsproteinen oder anderen Partikeln. Die Vitamin A-Spiegel sind charakteristischerweise vermindert bei diesen Patienten und auch, dass das Körperfett einen gewissen Anteil hat, ist aufgrund der typischen Patientensituation anzunehmen. Aber Beweise gibt es noch keine in diese Richtung. Prinzipiell denkt man, es ist ein erhöhter Abflusswiderstand und dadurch erhöht sich auch der Venendruck in dem Bereich der Sinus im Kopf. Das erhöht allerdings wiederum den Abflusswiderstand und das ist so ein Teufelskreis, der sich, wie gesagt, durch Ablassen ein, zwei, drei Mal vielleicht auch von selber wieder regulieren kann. Ein sekundärer Pseudotumor, durch andere Ursachen ausgelöste Hirndruckerhöhung, einerseits durch Thrombosen im oberen Körper, auch eine Rechtsherzinsuffizienz kann eine Hirndruckerhöhung in extremen Fällen hervorrufen. Abflussstörungen aufgrund von Partikelblut, Entzündungen, Medikamente können den Hirndruck erhöhen, Antibiotika wie zum Beispiel Doxycyclin, Minocyclin können den Hirndruck erhöhen, also als Nebenwirkung. Andere Antibiotika, Vitamin A habe ich auch schon erwähnt, dass das eine Rolle spielt bei dieser Erkrankung, bei dem Hirndruck. Dann Anabolika und Absetzen von Cortison. Das heißt, wenn man Cortison nimmt, ist es ja primär hirndrucksenkend, das ist auch gut so. Manchmal braucht man das auch in Akutsituationen, aber beim Absetzen, beim akuten Absetzen, kann der Hirndruck dann wieder hochschnellen. Da muss man aufpassen. Und natürlich auch allgemeine Erkrankungen, wie zum Beispiel Lupus, Uremie, Anämie, auch beim Down-Syndrom immer wieder auftreten. Was kann man jetzt dagegen tun? Primär behandeln wir unsere Patienten, wenn sie funktionell stabil sind und die Diagnose halt auch relativ deutlich ist mit Acetazolamid, relativ frühzeitig, aber in ausreichender Dosierung. Es ist nicht die übliche Dosis ist meistens 1000 Milligramm oder etwas darunter, je nach Gewicht. Eine Liquorproduktionshemmung durch die Therapie ist allerdings erst mit höheren Dosen, also mit bis zu 4000 Milligramm nachweisbar. Also wie das dann genau wirkt, weiß man auch nicht, wahrscheinlich im Resorptionsbereich. Gewichtsreduktion auf lange Sicht ist unbedingt anzuraten, wenn jetzt eine Adipositas vorliegt, weil nur dadurch kann dauerhaft eine Remission erzielt werden. Es geht natürlich nicht so schnell, in der Zwischenzeit muss man eben Tabletten verordnen oder andere bei akuten Verläufen andere Therapien wählen. Alternativ gibt es auch die Möglichkeit von Schleifendiuretika einzusetzen, da muss man aber den Kaliumspiegel beachten, das ist beim Diamox jetzt nicht so ein Problem, obwohl es viele auch zusätzlich geben, das Kalium, sei unbenommen. Das Dopamax wirkt wahrscheinlich ähnlich wie das Diamox, ist in Einzelfällen, wenn das unverträglich ist, auch sinnvoll. Methylprednisolon im Notfall möglich, da geht es dann aber eher schon in Richtung, dass man Lumbalpunktionen veranlasst oder bei Funktionsverfall auch eine chirurgische Option vorantreibt mit Shunt-Chirurgie oder auch, wenn es irgendjemandem möglich ist, eine Sehnerv-Fenestrierung durchzuführen, die natürlich dann nur den Sehnerv schützt, aber die Kopfschmerzsymptomatik und die Hirndrucksymptomatik nicht verbessern kann. Die Wirkung von Diamox oder Acetazolamid eigentlich wurde in den letzten Jahren in einer multizentrischen Studie überprüft. Das ist natürlich sehr heldenhafter Patienten nicht zu behandeln, zumindest nicht mit Tabletten, sondern nur mit einer Gewichtsreduktion einer monetierten. Hier wurden nur Patienten eingeschlossen, die jetzt keine massive Funktionsstörung hatten, aber schon eine deutliche Gesichtsfeldstörung aufwiesen. Das heißt, so ein bisschen ein Bündeldefekt im Gesichtsfeld hatten. Und hier hat man eben gesehen, dass das Acetazolamid signifikant besser wirkt als die Gewichtsreduktion allein, beziehungsweise Placebo, so eine verblindete Studie. Aber natürlich auch hier, das Gewicht muss reduziert werden, um eine dauerhafte Symptom- oder Erkrankungsremission zu erzielen. Auch Behandlungsversager waren unter Acetazolamid deutlich geringer als bei Placebo. Das Therapieziel einer Therapie beim Pseudotumor ist eine Symptomremission mit Funktionserhalt. Dauert einige Zeit. Also wir haben viele Patienten, die wir monatelang monetieren müssen, am Anfang wöchentlich und wenn es dann stabil ist, monatlich. Oder dann auch länger, bis dann wirklich auch eine Tablettenfreiheit erzielbar ist, dauert das einfach sehr lange. Rezidive sind vor allem bei Gewichtszunahme erneuter oder bestimmten Medikamenten, wie sie auch als Risikofaktoren gelten, möglich. Dass sich das jetzt verschlechtert, ist wie gesagt möglich, vor allem bei Stauungspapille Grad 3, größer gleich. Das heißt, visuelle Symptome und eine starke Stauungspapille führen da zu einem raschen Handeln, sollten zu einem raschen Handeln führen in der weiteren Abklärung und der Therapie. Wenn jetzt eine Atrophie entsteht, kann man das mitunter übersehen, weil die Messungen im OCT weniger und weniger werden. Man denkt sich, es wird besser, aber in Wahrheit ist es nur ein Atrophiezeichen. Und da sollte man schon darauf achten, dass man dann das Gesichtsfeld auch wirklich gut durchführt, immer wieder als Kontrolle. Hier nur ein Fall, wo sich innerhalb von 2 Wochen der Visus auf 0,3 dauerhaft verschlechtert hat. Und hier sieht man natürlich jetzt nach Ende der Behandlung oder knapp vor Ende der Behandlung einen bleibenden Schaden mit deutlicher Visusreduktion durch retinale Atrophie. Es gibt viele Möglichkeiten, die Stauungspupille zu verwechseln oder Differentialdiagnosen zu übersehen. Über die ersten haben wir schon gesprochen. Papillitis haben wir auch schon, also die entzündlichen waren schon als Differentialdiagnosen am Bildschirm. Die Tumoren kommen dann noch. Drusenpapille ist auch etwas, worauf ich jetzt noch eingehen möchte. Und die kongenitalen Anomalien habe ich schon erwähnt und hier sind noch ein paar Bilder. Also Fibre hat vielleicht schon der eine oder andere gesehen, sind ganz typisch. Infiltrationen wie ein Lymphom oder ein Orbitertumor sind natürlich auch gravierend und da muss man natürlich dann die weitere Diagnostik durchführen, wie wir es dann im zweiten Teil hören werden. Die Drusenpapille wird immer wieder uns vorgestellt als fragliche Papillenschwellung oder Papillenprominenz, die wir dann abklären sollen. Ist relativ häufig, kommt oft beidseits auch vor. Das macht sie halt auch bezüglich der Stauungspapille so wichtig in der Differentialdiagnose. Es handelt sich meistens um prälaminäre Ablagerungen. Woher die kommen, weiß man eigentlich nicht genau, weil wahrscheinlich sind es Abbauprodukte oder Zeichen für einen gestörten Transport in den Axonen, weil die Drusen oft bei kleinen Papillen treten. Also ähnlich wie beim Ion ein Abflussproblem oder ein Durchblutungsproblem auftritt, kann es auch bei den Axonen hier zu Transportstörungen kommen. Drusenpapille, wenn sie so klassisch ausschaut, ist natürlich kein Problem zu erkennen, aber wenn die Drusen subretinal am Sehnerv liegen, also diese sogenannten verborgenen Drusen oder Buried Drusen, sind natürlich schwieriger festzustellen. Da braucht man dann schon andere Verfahren. Einerseits die Autofluoreszenz hilft hier, also hier sind verborgene Drusen dargestellt, das sind aber die klassischen Drusen, aber auch die verborgenen treten als autofluoreszente Partikel hervor. In der Angiografie färben die sich auch schön an und in der Echografie sieht man die sehr, sehr gut als hochreflektives Material im Sehnervenkopf. Auch hier natürlich eine Prominenz, aber eben keine Fledermauszeichen. Die Drusen im OCT schauen verschiedenartig aus. Die oberflächlichen, eher körnigen, sind so dunkel, also sind niedrig reflektiv mit hochreflektivem Rand. Je nachdem, ob man schwarz-weiß oder weiß-schwarz das Bild anschaut. Ich bin es halt so gewohnt, weil ich es da besser sehe. Die tieferen Drusen, die sind meistens relativ groß, verdrängen die Nervenfasern und die Papille nach vorne und sind aber überall gut abgrenzbar. Also da gibt es keine Verbindung zu den Nervenfasern von hinten oder noch von vorne. Sondern das sind einfach diese Ablagerungen, die hier auftreten. Wir sehen im Verlauf auch ab und zu periodische Schwellungen, ob das jetzt kleine Ions sind, so Mikroinfarkte oder Auswirkungen von einer momentan stärkeren Transportstörung, weiß man nicht. Aber es gibt, wie wir wissen, auch bei stärkeren Drusenpapillen auch Patienten mit Gesichtsfeldausfällen, die langsam voranschreiten, oft. Und da muss man halt dann drauf schauen, ob man nicht was anderes übersehen hat. Danke für die Aufmerksamkeit.